Wie ist der Hartmut Richter geboren? Wann?
Am 29.01.1948.
Ja. Und wann bist du in Rummelsburg gewesen? Wie lange?
Ich war April 1976 bis Ende Oktober 1977 in Rummelsburg.
Das heißt praktisch anderthalb Jahre. Ne?
Ja.
Und unter welcher Anklage?
Staatsfeindlicher Menschenhandel zum Zwecke der DDR zu schädigen. Paragraph 105 Absatz 1. Ich selbst war ein vom westlichen Medien manipuliertes Subjekt, williges Werkzeug vom Großkapital im westlichen Geheimdiensten. Also theatrales.
Schön auswendig gelernt.
Ja, ich musste auch lachen, ich konnte es nicht ernst nehmen. Ich hätte mich an meine Jungpionierzeit erinnert, als ich die NATO-Käfer von den Feldern sammelte.
Also so gut Deutsch, du warst Fluchthelfer?
Fluchthelfer.
Und bist dabei erwischt worden?
In dem Fall meine Schwester und ihr Verlobten rausholen.
Ja, ja. Ne? Ja.
Und das galt in der DDR ja als schlimmstes Verbrechen überhaupt. Ich wurde ja dann nach einem Jahr Untersuchungshaft zu 15 Jahren verurteilt. War in Hohenschönhausen eigentlich nur kurze Zeit, die meiste Zeit in Potsdam. Ne? Und verglichen übrigens mit Potsdam war Hohenschönhausen Gang und Hell, nicht? Also von der Ausstattung.
Ja, wir haben es dann immer später, haben wir es dann Oppositionsgrad immer Hotel Hilden genannt.
Ja. Ja, und ja, also Strafantritt. Also ich hatte allerdings schon drei Stunden vorm Termin, durfte ich einen Anwalt sprechen. Potsdam war das, nicht? Und Mitarbeiter Vogels, der sehr geschäftig war und meiner Meinung nach, also nicht mal meine Akten gesehen hatte vorher, die hatte er ja zwar bei, aber keine Zeit. Das war auch alles so theatralisch und er sagte dann, bereuen Sie, das macht einen guten Eindruck vor Gericht. Woraufhin ich dann sagte, meinen Sie, das bringt was? Jetzt haben Sie mich nicht gefoltert. Meinen Sie, die glauben mir das, wenn ich sage, ich bin hier abgehauen, das tut mir also leid. Ich sage, ja, ich habe es ja gesagt, ich meine, die habe ich im März 75 verhaftet und im Mai hat ja der Erich Honecker die Schlussakte von Helsinki unterschrieben. Die habe ich ja auch hier erfahren, habe ich ja meinen Vernehmern auch gesagt, dass ich die alle wieder zurückholen möchte, die ich rausgeholt habe, die können ja jetzt legal ausreisen. Na, jedenfalls hat er ja aufgegeben, er sagte, dann verhalten Sie sich aber ruhig, nicht, lassen Sie mir das machen da, nicht? Und das war also sowas. Also und er fragte dann, wie viel man mir nachgewiesen hat, die ich rausgeholt habe. Und ich sagte, das müssen Sie doch wissen, Sie haben doch die Akten da. Die haben mir 18 Leute nachgewiesen. Dann lächelte er und sagte, waren es nicht mehr. Ich sagte, naja, warum soll ich Ihnen das sagen? Und das ist ja auch egal, sagt er, ist alles nicht so schlimm. Ich sagte, ich werde die Höchststrafe kriegen. Oder, ja, alles nicht so schlimm. Ich sage, na, wie viel muss ich denn sitzen? Was meinen Sie denn? Da sagt er, ja, richten Sie sich auf 5,5 Jahre ein. Also
die Hälfte etwa, ja.
Ja, nee, nicht weniger als die Hälfte. 15 Jahre habe ich gekriegt. 15 Jahre war die Höchststrafe. Ne? Und man sagte mir auch damals, also ich habe auch diese ganze Skala, wir haben auch die Todesstrafe, habe ich gesagt, das richtig erschießt mich. Für meine Leiche gibt es ja kein Geld mehr. Nicht? Das mochten sie auch nicht gerne hören. Und Die Stasi hat sich ja auch bei den Vernehmungen eigentlich, ich war ja Wochen, Monate lang isoliert und nichts ist passiert. Und die Transitlisten, da konnten sie natürlich einiges nachweisen. Und ich zu meinem engsten Freundesbekanntenkreis zählte, dass da sind sie mir auf die Schliche gekommen. Nicht? Aber die Stasi hat sich von Anfang an eigentlich auch mehr für die Leute interessiert, die ich nicht rausgeholt habe. Die gesagt haben, so wie du, nicht, wir wollen mal hier etwas ändern. Das hat die viel mehr interessiert. Ne?
Wir müssen nochmal zu Rummelsburg. Das Interview ist praktisch zu Rummelsburg.
Und ja.
Du bist also, wann bist du in Untersuchungshaft auch noch in Rummelsburg?
Nach Untersuchungshaft?
Gewesen? Erst nach der Untersuchungshaft.
Nach der Untersuchungshaft.
Bist du nach Rummelsburg gekommen?
Vorher warst du doch nicht da.
Ja.
Vorher warst du doch quasi.
Ja, doch, natürlich, ja. Es sind auch viele, sind politische in Untersuchungshaft in Rummelsburg
gewesen. Ja. Na gut, Rummelsburg, meines Wissens, ich war ja während meines Aufenthaltes damals. Was ja nicht beabsichtigt war, das war so eine Zersetzungsmaßnahme, mal hier im Untersuchungsgefängnis untergebracht, hatte da eine Zelle in etwa die Größe wie im Haus 3, da waren wir mit 6, da waren die DDR aber ja zu 8 untergebracht, ne? In diesen Zellen. Ne?
Ja.
Das war im Zuge einer Zersetzungsmaßnahme, die gegen mich da geführt wurde. Ne? Und dadurch habe ich also auch Haus 1 kennengelernt. Nee, also ansonsten, meines Wissens, Politische Delikte, die saßen gewöhnlich nicht in Kalbestraße, hatten sie eine Extrastation, das ist mir auch bekannt, da war ich auch kurze Zeit. Aber okay, gut,
will ich nicht. Nein, die, es kam, also Leute, die sich nicht interessiert haben, Erbflüchtlinge und so weiter und so weiter.
Die kommen
sind,
auch
Kalbestraße. Ja, sind in Kalbestraße und in Rummelsburg.
Ah ja, ja. Das weiß ich nicht.
Wann bist du nach Rummelsburg gekommen?
Das war ja im März, ja? April, im März? April 76. War ein Jahr und ein Monat Untersuchungshaft. Ne?
Ja.
Also nach Inkrafttreten des Urteils, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, im Namen des Volkes rausgesprochen. Auch sehr raffiniert. Das Urteil wurde öffentlich verkündet, stand am nächsten Tag im Neuen Deutschland. Es stand aber nicht dabei, dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit begründet wurde. Nicht? Also irgendwie war Mitarbeiter der ständigen Vertretung meiner Eltern in den Gerichtssaalen. Der Richter, der irgendeinen Sprachfehler hatte, dass die Begründung des Urteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stand. Die muss dann raus. Ne? Naja, aber stand öffentlich verkündetes Urteil, sodass man glauben sollte, das sei ein fairer Prozess gewesen. Ne?
Ja.
Nee, und dann war Rummelsburg. Und Rummelsburg war natürlich angekommen in Rummelsburg für mich eine große Erleichterung. Für jeden, der aus der Untersuchungshaft kommt. Ne? Man war ja sofort, man musste erstmal das Weitblicken lernen. Nicht? Also Potsdam war ja noch enger als hier und dann plötzlich mit anderen zusammen, nicht? Und das war schon rückblickend dann doch, diese Untersuchungshaft war die schlimmste Zeit eigentlich. Und ich hoffte auch, dass ich das, was mich schnell zur Arbeit einteilt. Ich war immer ein arbeitsamer Mensch. Ne? War natürlich gewisse Sachen, wollte ich von Anfang an nicht machen. Ich habe mich von Anfang an nicht als Strafgefangener bezeichnet. Und das ist in Rummelsburg auch nicht aufgefallen. Also wenn man EU war, okay, da haben die sowieso nicht auf Meldung bestanden.
Wenn man EU?
Einzeln untergebracht
war. Ah ja.
Nicht, das war ich ja später dann. Aber anfangs im Kommando, da haben irgend so einer, der sich profilieren wollte, hat man eine Meldung gemacht. Der Verwahrung, Älteste genannt. Und ich bin noch nicht marschiert zur Arbeit. Und die haben aber sehr schnell mitgekriegt, dass ich also laut Stasi-Akten, Erzieherakten, den Erziehungsprozess meiner Mitgefangenen negativ beeinflusse. Wahrscheinlich haben die Spitze, die sie hier im Knast gewonnen haben, die sich vielleicht schon bei der ersten Vernehmung verpflichtet haben, wieder gut zu machen, die als halt hier gearbeitet haben. Ich habe da böse Menschen kennengelernt, die ich im Nachhinein feststellen musste, zum Beispiel auch den, der auf Jürgen Fuchs hier angesetzt war. Allerdings in Rummelsburg in Bautzen habe ich ihn kennengelernt und so weiter. Die haben da weiter gespitzelt und dann hat sich für die sogenannten Erzieher so ein Bild ergeben. Nicht? Der strafgefangene Richter ist ein Feind der DDR. Er witzelt über den Staatsanwalt.
Ein unverbesserlicher Feind.
Und resümieren stand dann, ich würde den Erziehungsprozess meiner Mitgefangenen negativ beeinflussen. Ne? Allerdings, ich war eine Woche in Rummelsburg, man war eine gewisse Zeit auf Nichtarbeiter, Küche wurde aber versorgt. Also von dem
Haus 6?
Haus 3, alles Haus 3.
Haus 3.
Haus 3 war damals, bis 77 war Haus 3, also bis Sommer 77 waren wir in Haus 3 untergebracht. Das war vor diesem propagandistisch verkündeten humanen Erleichterungsstrafvollzug. Waren wir 6-Mann-Zellen, Kommandos, Ausländer. Wir waren alles Ausländer. Es gab auch ein Kommando, mit denen hatten wir aber auch wiederum keine Kontakte. In der DDR lebten auch fortschrittliche Menschen. Fortschrittlich war ja linksbesetzt. Also Ausländer, Algerier, die irgendwelche, die sich an Frauen vergangen hatten. Die haben sie also auch in unser Haus gesteckt. Ne? Die sich an die sozialistischen Normen nicht erhalten haben. Die waren also auch hier in diesem Haus untergebracht. Aber
in der ganzen Arbeiterstation oder Nichtarbeiterstation?
Da gab es immer neu ankam, gab es immer, war man erstmal Nichtarbeiter. Und da wurden ja immer welche entlassen, sodass man dann sozusagen hochrückte und dann in höhere Etagen dann eben Arbeitskommandos, ne, waren. Und wir waren also Arbeitskommando ungefähr ja, so 30 Leute. Ja, warte mal, 6-Mann-Zellen. Ja, nee, noch mehr. Das waren 60 Leute ungefähr am Kommando. Und dann wurde nach Anton, Bertha, Anton waren Arrestzellen, Mumpe, Einzel untergebracht, dann gab es Bertha, waren die Nichtarbeiter, Station B. Also dann gab es immer nach oben, ne? Cäsar, 3 Etagen hatte das Haus. Da waren dann die Bertha Cäsar, Anton Bertha Cäsar. Und ich war auf.
Wo warst du? Wer war in Cäsar? Sagte sie gerade.
Das waren Arbeiterkommandos.
Ja, ja.
Wir waren aber, jetzt weiß ich die Gruppenstärke nicht mehr, das waren wie viele Zellen, ich habe mir das so detailliert nicht gemerkt. Wir waren also hier untergebracht, 2-3 Wochen Nichtarbeiter und dann ist man also in Arbeitskommando gekommen. Ne? Und dann haben wir gearbeitet bei EAW Treptow. Das heißt, da wurde hier raus, wir sind hier raus, hier war dieser Freiganghof. Mhm. Dann wurde angetreten, die nicht marschiert sind oder wollten, aus welchen Gründen auch immer, sind hinten. Ich bin also immer hinten marschiert. Ich habe gesagt, ich bin hier nicht so vor militärischen Ausbildung, ich marschiere nicht. Und dann sind wir hier im Gleichschritt. Nicht? Da gab es eine, die sich, denen hat es richtig Spaß gemacht, sich da zu profilieren. Und die sind dann hier, warte mal, wo haben wir gearbeitet? Sie kommen hier in diesem Haus. Wir waren oben im dritten Stock, da war also EAW Treptow, da haben wir Teile zusammengesetzt. Nicht? Und mit Normen, die wesentlich höher angesetzt waren als draußen,
ja,
sie üblich waren. Ne? Und das währte aber nur ein paar Wochen. Also hinzu kam ja also die von Anfang an die Situation, ich bin also im Arbeitskommando gewesen, war noch mal 2-3 Tage, und dann gab es hier, der hatte hier, also hier war der Freikampfhof, hier sind wir hoch, und da gab es also vor der Station so ein, da saß Lecky Teng, da war ein Briefkasten an der Tür, und da konnte man so Belange, Bitten, Wünsche und wahrscheinlich noch mehr Denunzierungen, könnte man in den Briefkasten schmeißen. Ne? Und da saß der sogenannte Verbindungsoffizier.
OKS.
Nö, der nannte,
Offizier für Konfekt und Süßigkeiten.
Ja, so in etwa, haben wir den anders genannt, OVD, wir haben immer gesagt Lecky Teng. Ja, für uns Lecky Teng, der hatte so eine gesunde Gesichtsfarbe. Wahrscheinlich sollten seine Nachbarn nicht wissen, dass er im Knast arbeitet oder was weiß ich. Der einzige Zivil, und der, bei dem konnte man sich dann auch überschließen oder was beschweren. Ne? Und das haben wohl einige auch gemacht oder geglaubt. Ne? Also der holte mich, das kam eigentlich selten vor, dass man geholt wird von dem. Der holte mich, ja, gleich zum Anfang, nicht? Und da, ja, Richter, richtig, Richter, sie sind nicht mal Strafrichter, sie sind jetzt ein paar Jahre hier, wir müssen miteinander auskommen. Kaffee wurde getrunken, nicht? Und richtig toll, und wissen, ich habe vor, sie zum Brigadier zu machen, Richter, ne? Und da habe ich ihm dann gesagt, naja, also wissen Sie, da muss ich doch bestimmt meine Mitgefangenen denunzieren. Ach nein, so oft mit denunzieren, ne? Da müssen Sie Mitteilung, kriegen Sie Armbanduhr, können Sie meinetwegen, ne? Ich sage, wissen Sie, ach, Sie machen Ihren Job hier, lassen Sie mich in Ruhe, lasse ich Sie auch in Ruhe. Nicht? Und das war eben, also diesen Ton, das hat, der wurde, also er war ja rot, aber jetzt verzorn, nicht? Jedenfalls, der hat mich dann rausschmeißen wollen, dann hat er ganz vergessen, dass das ja nicht geht, der muss mich abholen lassen. Und dann holte mich mein sogenannter Erzieher ab und brachte mich zurück. Naja, und da begann das eigentlich sehr früh. Ich habe Wochen, Monate lang keine Post gekriegt, und dann die ständige Vertretung, die mich ja, ich war ja Ausländer, ab 74 wurden ja Ausländer diplomatisch betreut, die kam nicht, und als ich mich dann mal bei meinem sogenannten Erzieher, Lange hieß der, die hatten ja einen Namen da, erkundigte, da hieß er, interessiert sich keiner für sie, nicht? Und hinzu kam dann, dass sie meine Schwester gegen ihren Willen die DDR entlassen haben, nicht? Das war ja aus Sicht der Stasi hoch liquidieren, nicht? Ihr Verlobter ist in den Westen gekommen, und die kriegt dann nach 3 Monaten in Potsdam eine mitgefangen und erfährt, dass der eine andere Frau kannte, ne? Also so kann man ja auch Beziehungen zerstören, das gehört ja. Und ich habe vermutet, dass die Stasi diese Schweine reinmacht. Ich kannte sie ja inzwischen nicht. Und dass die also meine Schwester nicht rauslassen würden oder wollten, aber ich habe nur ja nicht erfahren. Die wiederum, wie ich im Nachhinein feststellen konnte, fürchteten, wenn der Richter, der sowieso schon hier seine Mitgefangenen gegen uns aufhetzt, erfährt, dass wir seine Schwester gegen ihren Willen die DDR entlassen haben, dann dreht er jetzt ein Jahr durch. Aber dadurch, dass ich nur Janisch wusste, ich habe das nun als besondere Schikane empfunden. Hinzu kam, wir kriegten das Neue Deutschland zu lesen. Ich habe das immer sehr eifrig gelesen und auch zwischen den Zeilen gelesen und habe das dann auch immer kommentiert. Das ist ihr natürlich auch zu Ohren gekommen. Und nicht gerade in ihrem Sinne kommentiert. Nicht? Und also resümierend habe ich eben den Erziehungsprozess meiner Mitgefangenen derart negativ beeinflusst, dass sie versucht haben, mich zu liquidieren, also zu zersetzen eben. Ne? Und das kam alles, das zählte alles dazu. Hinzu kam, dass ich im Neuen Deutschland über unmenschliche Haftbedingungen in der alten Bundesrepublik gelesen habe, also war der Meinung, naja, und das war eben die Betreuung durch die ständige Vertretung. Ich sage, ich habe ja schon erkannt, was läuft. Ihr bemüht euch nach außen hin, euch demokratisch darzustellen, euch werde ich zeigen, ich werde der Welt zeigen, was ihr für Verbrecher seid. Und das habe ich, also wenn es zu weit ging, dann auch gemacht, nicht durch Arbeitsniederlegung oder ich bin eben nicht zur Arbeit rausgerückt.
Aus jeweils aktuellen Anlass oder?
Ja, meist war es ein aktueller Anlass oder oft, nicht? Ich fühlte mich nicht, diese Scheiß, wie ist ja auch Sülze, nicht? Ich habe früher gerne Sülze gegessen, und bis ich dann mein Schweineauge auf der Gabel hatte, das mich da anguckte, ja, und dann seitdem ist sie keine Sülze mehr und solche Sachen, das baut sich ja auf. Jedenfalls, ich fühlte mich an dem Tag überhaupt nicht, kreislaufmäßig da zur Arbeit auszurücken und bin dann in meiner Zelle geblieben und dann kam mein sogenannter Erzieher, Lange, und ja, strafgefangener Richter, warum, ich sage, wir fühlen mich nicht gut und naja, dann kommen Sie mal mit. Und dann sind wir zur Frau Major Hoffmann, nicht, gegangen. Wir kamen dann auch rein, ohne zu warten da. Er ist dann gleich mit mir rein ins Zimmer, Sprechzimmer. Frau Major Hoffmann telefonierte gerade, ich weiß nicht, sehr angeregt. Nicht?
Haus 8?
Nee, war nicht Haus 8, das war Haus 4. Da war also auch ein Arzt, ne? Zahnarzt, Arzt, Sprechzimmer von ihr. Ne? Und naja, dann hörte sie auf zu telefonieren, sehr, ja, und ja, die tuscheln miteinander und ach ja, strafgefangener Richter, uns geht's nicht gut. Naja, und das war dann, da hat sie den Puls gemessen und abgehört und ach naja, dann trinken wir mal einen Schnaps und dann gehen wir arbeiten. Dann habe ich den Schnaps getrunken, also den Anregungsmittel, weiß ich, was das war, man wüsste ja nie, was man da kriegt. Und dann habe ich gesagt, naja, den Schnaps trinken wir, aber wir gehen nicht arbeiten. Und da war natürlich diese kleine Bleiche geworden. Was erlauben Sie sich, strafgefangener Richter? Na, ich sage, entschuldigen Sie, müssen Sie mir überlassen, nicht? Ist ja lächerlich, nicht? Wir gehen nicht arbeiten. Wir haben den Schnaps getrunken, wir gehen aber nicht arbeiten. Was erlauben Sie sich? Raus! Naja, und dann brachte der Lange mich, also mein sogenannter Erzieher, zurück. Und mit Engelzungen wollte der mich überzeugen, dass es für mich besser ist, doch arbeiten zu gehen. Ich sage, nee, nicht. Und da habe ich es drauf ankommen lassen. Da war ich dann ging es dann mal zum Anstaltsleiter, Oberst Schmidt-Bock, der in seiner Freizeit, wie bekannt ist, die Anna Segers noch kontrollierte. Ne? Man hat ja den intellektuellen Unmisstrauen, der wohnte da. Ist ja alles nach der Wende rausgekommen. Der versuchte auch Oberst überhin mit Engelzungen und dann doch und so weiter. Ich sage, nee, nicht. Und dann sei er sich gezwungen, mich zu 14 Tagen verschärften Arrest da zu beschreiben. Den verschärften noch. Also ich habe noch hier den verschärften Arrest genossen, also mit Pritsche hochgeklappt und Käfig. Ne? Man hörte da unten noch die Ratten in den Abflussrohren, nicht? Denn da flog so viel Brot in die Toilette, nicht dieses minderwertige Brot, was wir ja da umsonst kriegten. Also das war nicht gerade angenehm. Zwei Decken, mehr nicht, also zum Unterlegen. Es war gut, wenn ein anderer da unten war, da auch die Einzeluntergebrachten waren ja da unten, nicht? Also die nicht Arretierten, die Einzeluntergebrachten. Und wenn einer Schach spielen konnte, nicht? Dann konnte man Schach spielen. Also mit dem ersten Brot hat man sich dann Figuren, Schachfiguren gemacht, nicht? Dann hat man da Fernschach gespielt oder was. Ne? Ansonsten war das sehr langweilig da unten. Ne? Aber wenn man das immer durchgezogen hat und die gemerkt haben, naja, da weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ich DDR-Bürger hätte ich wahrscheinlich diesen Widerstand ja nicht leisten können. Aber ich habe da also mir vorhin, um da nicht alles hinzunehmen, ne, von denen. Und das eskalierte ja dann so weit, nicht, dass also ich dann, also auch das war alles in Absprache, so offensichtlich, dass ich dann ausdrücken Arbeit, das war alles nach dieser Geschichte, das war gleich am Anfang mit dem Arrest.
So, ja.
Und dann ausrücken und. Und vorm Ausrücken, wir hatten zwei Schichten, eine Frühschicht und eine Spätschicht. Ne? Und vor der Spätschicht, da gab es Mittagessen, dann haben wir uns mal hingelegt, hat keiner weiterhin gehabt und war noch ziemlich verschlafen. Da kommt mein sogenannter Erzieher Lange und kommen Sie mal mit, Richter. Und der bringt mich zu dem Verbindungsoffizier. Nein, Verbindungsoffizier. So. Ziemlich verschlafen, komme ich in den Raum, der sitzt da, nicht? Lächelt. Da steht eine Tasse Kaffee, eine richtige Kanne, da steht eine Torte, da steht noch eine richtige Torte, keine Torte. Da steht eine Kiste Zigarren aufgeklappt, da liegt ein Block, ein Kugelschreiber. Ne? Da denke ich, was läuft denn hier? Du kannst aber nicht, du bist verschlafen, verpennt. Ne? Und ja, strafgefangener Richter, wie geht's Ihnen so? Nicht? So, interessiert Sie denn mein Wohlbefinden? Das ist, na, Ihre Arbeitsleistung kann nachgelassen. Ihre Arbeitsleistung. Ich sage, wissen Sie, die wird noch mehr nachlassen. Wenn man mir also nicht mal eine Verbindung zu meiner Cousine in West-Berlin gestattet, dann nicht. Also wissen Sie, Rosa Luxemburg hat Politik aus dem Gefängnis gemacht. Nicht? Die Briefe. Nicht? Und sie, also, naja, Richter, naja, gut, Wissen Sie, ich merke mir das nicht. Und das ist aber dreckig hier. Sagt er so, also primitiv. Also, dann sagt er, schreiben Sie mal die Adresse auf von Ihrer Cousine. Ich werde mal sehen, was ich da machen kann. Ne? Ich bin gerade dabei, hiermit beantrage ich. Das konnte ich noch schreiben. Und dann ging plötzlich die Tür auf. Ich saß hier im Rücken. Ne? Und Tür geht auf und Löhr kommt. Meine Löhr, der war Hausarbeiter. Der konnte sich also auf der Station frei bewegen. Löhr. Ja, so Essen austeilen, kein Faktor. Ne? Und die waren sich alle verpflichtet, sonst hätten sie nicht kein Faktor sein dürfen. Ja, logisch. War mir vom irgendwie klar. Und der regt sich auf, was fällt die neue Strafe von der Löhr? Das hat Konsequenzen. So, und dann geht er raus. Und danach, der ist kaum raus, da sagt er, zur Klärung eines Sachverhaltes werden Sie in eine andere Anstalt verlegt. Zur Klärung eines Sachverhaltes. Verstehst du? Und die haben mich nicht mal hier mehr auf Anton untergebracht. Die hatten inzwischen haben sie festgestellt, dass ich derart negativ auf meine Gefangenen einwirke, dass sie mich da liquidieren wollten. Die bringen mich in Haus 1. Hier, dadurch habe ich Haus 1 kennengelernt, die Untersuchungshaft, wo normalerweise von uns überhaupt keiner hingekommen ist. Und da habe ich eine einzelne, wo sonst 8 Leute drin waren, wo wir zu 6 waren, kennengelernt. Und da war ich 6 Wochen und überhaupt nichts passiert. Ich hatte in diesen 6 Wochen tadellose Verpflegung. Ich konnte Bücher lesen nach Wunsch, habe die Zeit genossen, habe natürlich die nebenan, die haben Toilette leer, was bist denn du für einer? Und da, ich muss sagen, das waren auch alles Mögliche, also da war keiner bei, der fliehen wollte oder was, ne? Was ich in dieser 6 Wochen, ja, du bist aus dem, bist du ein Schleuser, oh ein Schleuser, und kennst du die Nationalhymne? Ich sage, klar kenne ich die, waren dann alle 3 Strophen, also erste Runde war ich dann. Und da habe ich auch miterlebt, wie sie die zusammengewichst haben, sagt er. Ich habe denen da die Texte der Nationalhymne unserer durchgegeben. Wa? Und dann haben die den nachts gesungen. Na? Ich habe in meiner Zelle wilde Sau gespielt. Ich habe gesehen, wie die Schließer die da beruhigen wollten. Ne? Dann habe ich natürlich auch Tipps gegeben.
Du hast wilde Sau gespielt.
Ich doch nicht.
Die, ja, die, na, ja, ja,
eben, die also die, das Wachpersonal.
Ja, ja.
Die, ja, mhm, eingeschüchtert. Ne? Und die wollten natürlich Tipps haben, wie sie rauskommen. Ne? Und da hörte ich dann auch, ja, wir sind deutsch, national. Ich sage so, du musst dich als Nazi geben. Solche Spinner wollen sie drüben haben. Nicht? Wenn du tätowiert bist, dann tätowiere ruhig noch ein Hakenkreuz. Solche Idioten wollen sie drüben haben. So nach dem Motto habe ich denen dann auch gesagt. Solche Tipps habe ich denen gegeben. Oder wie sie die Ausreiseanträge formulieren müssen. Weißt du? Also, aber die 6 Wochen, ne, pass auf, in den 6 Wochen, da war überhaupt nichts. Da war nicht eine Vernehmung von wegen Klärung eines Sachverhalts. In den 6 Wochen haben die hier in meinem Kommando unter anderem selbstgebaute Radios gefunden, die man sich selbst baute, weißt du, mit Spulenwickeln, 800 Meter weiter Luftlinie war ja West-Berlin, oder Tauchsieder, so mit Rasierkling zusammen, Bummis hinan, konntest du Tauchsieder bauen. Ne? Und da hieß dann natürlich sofort, der Richter hat uns angeschissen, denn der Löhr hat mich ja da sitzen sehen. Und im Nu war der Zentralhausarbeiter rum. Der Richter ist ein Anscheißer. So, und dann bin ich nach 6 Wochen zurück in mein Kommando. Und wenn ich da nicht mit Leuten zusammen gewesen wäre, wie Matthias Bahr, die dieses Primitive durchschaut haben, wer weiß ich, wenn die mich totgeschlagen hätten oder so bedrängt hätten, dass ich die Stasi hätte um Hilfe rufen müssen. Ja? Das waren die Methoden. Nicht? Bloß, das war so primitiv. Nicht? Der Leutnant Lange bringt mich dahin und schickt den Löhr gleich danach hin. Und der Löhr sieht mich da sitzen. Ja, also das war so offensichtlich. Und mit solchen Methoden haben sie versucht, mich kaputt zu machen. Und ich habe darauf geantwortet, indem ich in den Hungerstreik gegangen bin, wenn es zu scharf wurde. Ja. Habe ich ja dann nach Meusdorf geschafft. Auch nicht in Haus 8, sondern nach Meusdorf. Haftkrankenhaus Meusdorf. Da war ich 2-mal. Als Rummelsburger Häftling.
Ja.
In Meusdorf. Mhm. Ne? Und das war dann also letztlich so, wegen dieser Maßnahmen und meiner Reaktion, dass ich die meiste Zeit dann auch isoliert war. Und dann habe ich aber noch die humanen Erleichterungen im Strafvollzug miterleben dürfen. Also die wurden ja damals propagiert, dass die über die internationale Bedingungen heraus, die DDR jetzt die Menschenrechte und so weiter. Das heißt, was haben sie gemacht? Sie haben also die Einzelzellen ja die Zwischenwände rausgerissen, nicht? Und dann warst du in so einem Trakt untergebracht mit 30 Mann zusammen. Die konntest du ja auch nicht aussuchen, die 30 Leute, mit denen du da zusammen warst. Und die hatten allerdings, muss man schon sagen, dann so einen abgesperrten Sanitärbereich, 3 Toiletten, Duschen. Also das war schon alles irgendwie angenehmer dann.
Ne? Ja.
Und du musstest zum Freigang einer frischen Luft, wir sind also als Haus 3 Insassen hier marschiert, im Kreis marschiert, also richtig so nicht im Gleichschritt, aber im Kreis eben. Das war dann aufgehoben, da waren einzelne Freiganghöfe, in denen du dich dann...
Dann also seid ihr in Haus, welches ist das?
4 ist der.
Haus 4 gekommen,
ja. Und da konntest du dann... also locker rumlaufen, musste es nicht marschieren.
Ne? Mike sagte gerade, hier wäre ein Konsum gewesen, da wurde man von hier aus und von hier aus reingeschlossen dann.
Ja. Da gab es die Verkaufsstellen,
richtig. Ja.
Da konntest du deine Wertgutscheine konntest du einlösen da. Ne? Und dann war nach 77 durftest du also hoch. Tee trinken und sowas, alles Kaffee trinken, ne? Also war dann alles erlaubt. Du durftest Karten spielen, das war ja damals, haben wir uns immer illegal Karten gemacht, die dann eingezogen wurden und so, Zigarettenschachteln und so.
Aber Monopoly war weiter verboten. Deshalb macht das man nicht dann in 80er Jahren. Es braucht den Bereich des Verbotenes. Das haben wir uns in den 80er Jahren immer so. Monopoly-Karten gemacht.
Ja, nee, also wir haben es gerade jetzt gespielt.
Etwas schwieriger, deshalb ist es vom Zeitaufwand schon wesentlich günstiger.
Naja, so ein paar Skatkarten hast du schnell gemacht, das heißt schnell, da gab es richtig mit Bonawachs, da gab es richtige Experten, hier. Manche haben sich auch Porno-Sechskarten gemacht. Also, naja, und dann hatten wir mal ein Spiel, das ein Erfolgserlebnis hatten. Nicht? Also, aber das war ja dann erlaubt nach 77. Also es gab dann schon, also über die allgemeinen Bedingungen hinaus, im Sozialismus steht der Mensch im Mittelpunkt, so haben sie es ja propagiert, nicht? Wurden dann die allgemeinen Erleichterungen und Strafvollzug durchgeführt. Und an diese Vereinbarung haben sie sich auch immer gehalten, nicht? Wie sie auch an dieses Transitabkommen gehalten haben. Dass sie nicht mal Verdacht auch über eben Leute kontrolliert haben. Ne? Und solche Sachen. Ne? Natürlich, das wussten wir von Anfang an, wir hatten einen Lautsprecher in der Zelle und der Verstand hat mir gesagt, so einen Lautsprecher kannst du auch als Mikrofon nutzen, verstehst du? Und jetzt warst du mit 30 Mann zusammen und du wusstest nicht, wem du trauen kannst und wem nicht. Manchen, die sind ja schon deinem Blick ausgewichen. Ne? Ja. Also das sind bestimmt Leute, die sich in der Untersuchungshaft schon verpflichtet haben oder weiß ich was. Und jetzt hofften ihr rauszukommen.
Ich hoffe, kommt das
nicht? Also die dann also da auch weiter. Das war schon, also ich war nachher ja nicht so verbittert und als ich dann praktisch die letzte Zeit ja nur noch in Einzelhaft war. Ich habe mich ja also diesem ganzen Regime dann so widersetzt und dass die da also auch fürchteten, ich würde meine Mitgefangenen also da aufwiegeln und die wollten ja Revolution über alle haben, am wenigsten natürlich im eigenen Land oder noch in ihren eigenen Gefängnissen. Ne? Also das habe ich schon so irgendwie gesehen und ich hatte vor, mich dann auch nicht zu beugen. Nicht? Und wenn ich, weiß ich, da im neuen Deutschland, die habe ich ja sehr intensiv gelesen, da über unmenschliche Haftbedingungen in der alten Bundesrepublik lese und weil war da nicht jederzeit mit der Gute und Enslin wohl kann, wenn er möchte, will oder was. Wir wissen ja heute, dass die auch vorher Haftbedingungen hatten eigentlich in ihrer Isolationshaft. Und dann dachte ich, naja, euch werde ich es schon zeigen. Ne? Also so ein Hungerstreik war eine spektakuläre Aktion. Am 5. Also gerne, nicht? Und ich hatte da wirklich, also es war auch nicht einfach. Und man musste das wirklich strikt durchziehen, auch nicht heimlich oder was. Nicht? Die haben nämlich immer am 6., 7. Tag nach Meusdorf geschafft. Ne? Und beim dritten Hungerstreik, ich war also eigentlich nur noch im letzten Monat nur noch isoliert. Das waren alles also nur Tage oder Wochen, die ich im Kommando war. Und da bin ich dann auch so unangenehm aufgefallen. Die hatten mich ein paar Mal unter Verdacht, als so eine Feile verschwunden war. Ja, wir hatten gewisse Arbeitsprozesse, da brauchte es eine Feile. Ne?
Eine Feile?
Eine Feile. Und der Brigadier, nicht, der privilegierte Brigadier saß, der hatte die Feilen. Das waren drei Feilen. Die hatte er hier und du musstest immer gegenzeichnen, wenn du eine Feile geholt hast. Eine Feile. Ne? Und dann waren die Toiletten, die waren hinter dem Arbeitsraum. Ne? Da waren eben nicht diese Glasbausteine, sondern diese normalen, da waren Gitter nur. Ne? Und der musste ja auch mal pinkeln gehen und da lag eine Feile nicht hier, sondern auf dem Tisch und die war plötzlich weg. Ne? Und ich bin auf Toilette, ich habe die einfach ans Fenster geschmissen. Ne? Was zur Folge hatte, dass zwei Schichten ausgefallen sind. Ne? Die haben also wirklich so emsig die Feile gesucht, die Dielen weggemacht, bis sie so einen Arsch dann gefunden hat draußen. Ne? Da hatten sie mich auch einen Verdacht, ne? Konnten mir das aber irgendwie... Aber jedenfalls waren die Gründe, weshalb sie der Meinung waren, also isoliert sein. Ne? Auch die Isolation war ja nicht schlecht, ich hatte meine Ruhe da unten. Und das waren also auch dann diese jetzt größeren Arrestzellen, also auch mit diesem Käfig, aber nicht so klein wie im Haus 3, sondern doch größer.
In welchem Haus war das?
Jetzt hier Haus 4.
Im Haus 4,
ja. Umgebauten Haus 4. Und die waren halt größer und die konntest du dann, also wenn du jetzt EU warst, einzeln und wenn du jetzt arretiert werden solltest, dann musstest du bloß das Gitter wieder schließen. Ne? Da hattest du, also innerhalb des Käfigs hattest du dann einen Kübel, der roch, als wenn den schon antifaschistische Widerstandskämpfer benutzt hätten, sag ich mal, das war so. Die konntest du also morgens und abends dann nach Öffnen, der konntest du leeren. Nicht? Und, allerdings, also mit, das war ja dann nicht mehr üblich. Also auch dieser verschärfte Arrest, wie ich ihn noch erleben durfte, diese Erziehungsmaßnahme, die haben sie nicht mehr praktiziert. Also das heißt, diese eingeschränkte Verpflegung, 300 am Boot am Tag, das war ab 77 dann auch nicht mehr der Fall. Ne?
Ja, ja,
ja. Ja, und dann den dritten Hungerstreik. Also dann hatte ich einen Erzieher für die Mumpe, Einzeluntermacht, der hieß Geschonek. Geschonek, sein Spitzname war Leutnant Ackerknecht. Das war diese Colonia Dignidad da. Also in Deutschland in Chile, weißt du, diese Colonia Dignidad. Ackerknecht war der Leutnant Ackerknecht, war sein Spitzname. Die Spitznamen sind ja immer sehr interessant.
Wieso? Ich habe es nicht verstanden mit der Colonia Dignidad.
Da war Colonia Dignidad, ja. Da gab's, da wurde Böses berichtet, zu Recht, über die Zustände dort, dass alte Nazis sind.
Und ja,
da ist einer besonders, der sich da so unmenschlich, Ackerknecht hieß der.
Also, und der wurde dann.
Und wir haben daraufhin Pinochet untersuchungshaft, dann Potsdam, Wiener, da haben wir Pinochet genannt. Ne? Obwohl die Spitznamen in Untersuchungshaft ja meist nur auf der Zelle blieben. Im ja. Strafvollzug, wenn er einen Spitznamen hatte, dann war der so. Ne?
Ja, weil er zählt aber auch also, offenbar.
Ja, gut, die Ossis hatten andere Spitznamen auch. Also von Bautzen, oh, meine Bautzen war das schon, Bobby und Bellamy und das warten schon Eckschrank wieder alle. Da war das schon knastweit dann. Nicht, weil ja die Isolation da nicht war. Ne? Nee, also wir nannten den Leutnant Ackerknecht und der sagte auch mal zu mir, Richter, von mir aus können sie Hungerstreik, dann sind sie meist auf dem Weg, sieh ja los. Ne? Also, wechselte ja mal. Ich hatte Wochen, Monate lang keine Post. Und dann habe ich mich auch mal angekündigt. Ne? Ich habe gesagt, erst nicht. Ne? Und mit der Bemerkung, lasst mich doch verrecken, von meinen Leichen gibt es kein Geld mehr. Ne? Und dann gibt es am 5., 6. Tag, ging es immer zum Anschlussleiter. Den haben ja auch die meisten nie gesehen, den Oberst Schmidt-Bock. Ne? Und den untersetzt wie Napoleon. Ne? Und er sagte dann, ja, Richter, wir lassen uns nicht erpressen. Ich sage, ich auch nicht. Ich will nur so meine elementarsten Rechte einhalten. Ne? Ja, im Sozialismus steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich sage, na schön, ne? Weißt du, so diese, ich sage, soll ich darüber jetzt lachen? Ne? Ich sage, nee, also, naja, dann werden sie die Konsequenzen, wir werden sie am Leben erhalten, hieß es dann. Ne? Und dann ging es also nach Meusdorf, da war eine sehr lange Fahrt. Im Sanker haben sie mich auf der Linie festgebunden und dann ging es nach Meusdorf. Und da war der Oberst Luther übrigens, der war unter vier Augen, hat mir mal gesagt, ich verstehe, dass die sich so verhalten, aber meine Aufgabe ist es, als Arzt sie am Leben zu halten. Der war genau informiert. Aber nur unter vier Augen, hat er mir das gesagt. Ne?
Was haben die für eine Ernährungsmethode gemacht?
Die haben mich,
die alte mit
die alte, Magensäure? Die haben mich, also beim ersten Mal habe ich das auch nur über mich ergehen lassen. Das ist sehr schmerzhaft. Das sind Kalfaktoren, die dich festhalten. Ne? Und dann führen sie dir einen Schlauch im Mund. Und das ist sehr schmerzhaft, wenn sie nicht gleich treffen. Und hier und dann pumpen sie dir so eine Sonde ein. Das ist so eine. Ich habe die, das, was sie mir eingepumpt hätten, also unter Gewaltandrohung freiwillig zu mir genommen. Ne? Das war so eine ähnliche wie Vanillesoße. Schmeckte, da habe ich dann natürlich mal gepöbelt. Ne? Ich sage, das ist ja ein hoher Satz. Das Zeug ist doch bestimmt teurer als tote Oma oder was. Ich sage dann mal gepöbelt. Ne? Das mochten sie auch nicht, aber naja, damit bleibst du am Leben erhalten. Was natürlich nicht auf dein Zahnfleisch schmilzt, geht weg und so weiter. Nicht? Das musst du in Kauf nehmen. Aber das sollte ja eine spektakuläre Aktion sein. Nicht? Damals sind die RAF-Leute ja auch in den Hungerstreik gegangen. Nicht? Aus anderen Gründen wohl, aber ich habe ja dagegen protestieren wollen oder zeigen wollen, dass die ihre nicht mal ihre die Minimum Gesetze, die sie mir zustehen müssten, Rechte, die sie mir zustehen müssten, gewähren. Ne? Naja, und
später haben sie intravenös gemacht, oder?
Nee.
Das war blieb immer die gleiche Methode.
Mein dritten Hungerstreik, zweimal,
ja.
Von Rummelsburg. Mein dritten Hungerstreik wollte ich unterstützen. Es jährte sich der 7. Oktober 1977 und ich hatte Flugblätter vorbereitet. Und die wollte ich möglichst weit im Knast dann verteilen.
Wie hast du die Flugblätter gemacht?
Naja, wir hatten doch zu schreiben, das war ein Strafgefangener, hattest du immer zum Schreiben, du hattest auf Papier, das war nicht ein Problem. Nur in der Untersuchungshaft war ein Problem.
Du hast es abgeschrieben immer wieder.
Bitte?
Du hast alles, jedes Blatt.
Jedes Blatt einzeln, das war, also bis hier DIN A4, DIN A3, dieses Format, DIN A4, DIN A3, nee Quatsch, DIN A5, DIN A6. So. Aus Protest gegen die eklatante Nichtachtung und Verletzung der Menschenrechte durch das hiesige sowjetimperialistische Marionettenregime gegen die ständigen Schikanen seiner Handlanger trete ich in einen unbefristeten Hungerstreik. Denn die Punkte: Freiheit allen Fluchthelfern, Ausrufungszeichen, Freiheit allen ausreisewilligen Leibeigenen, Ausrufungszeichen, Freiheit allen politischen Gefangenen, Ausrufungszeichen. Mein Name drunter. 64 haben sie erfunden. In meiner Matratze in der EU. Also da wollte ich vor dem 7. Oktober die Sache ein bisschen mit unterstützen. Und davon haben sie auch eine Erfahrung. Nicht? Ich habe da Menschen vertraut, also die in erster Linie den Sani. Ich hatte mit dem Hautausschlag, der Meinung, und das wurde ja alles gewährt. Und der sollte mir so behilflich sein. Der wusste, dass ich was vorhabe. Nicht? Also, und die waren also informiert und wussten aber nicht, was und wie. Und als sie die Flugblätter gefunden haben, diesen Text gelesen haben. Dann war aus. Da haben die mich sofort also hier rübergebracht in das Haus 3, was ja eigentlich ja nicht mehr so. Und dann hier. Und dann kam also bis zum Oberst wieder, Oberst Schmidt-Bock, kam da, jeder Arsch kam an und hat mich abgetastet. Der eine hat eine Streichersgruppe gefunden. Dann stand ich unter dem Fenster, gehen Sie weg, das war so ein bisschen geöffnet, kommen Sie her. Die haben gedacht, ich mache da eine Revolte, als sie den Text gelesen haben. Dann kam da einer an von der Stasi mit stechendem Blick, wa? Er sagte, ach so, scheiß meine Flugblätter, schade, dass ich die verteilen konnte. Und dann schreibe ich neues, egal. Ja. Was ist das Handlanger des sowjetimperialistischen Marionettenregimes? Wen meinen Sie? Na, Leute wie Sie. Na, die Regierung war ein paar Handlanger, die Leute wie Sie. Da war aus. Und da haben sie mich dann
überstieg auf
dem Kabelschatten. War zu viel. Und da haben die nicht mal mehr Haus 1, da haben sie mich in eine Kabelstraße gebracht. Da war ich auf der Station 3. Links und rechts neben mir waren Mörder. Das wüsste ich durch hier.
Das war die Sonderstation.
Sonderstation?
Ja. Plus Zweierzellen, plus eine Personenzellen.
Ja. Nee, war alleine da. Ne?
Ja.
Die war sehr geräumig und ich hatte auch alles, was ich wollte. Ich hatte immer meine Tageszeit und da waren alle. Und wenn ich die nicht gleich kriegte, dann hatte Deutschland die gesungen. Nicht? Die wussten, oh. Und dann war ich für die Schließer sowieso, das kam wohl selten vor, dass da ein Ausländer war. Nicht? Ich war ja Ausländer. Und da hat mich auch Schmidt-Bock mal besucht, Oberst Schmidt-Bock. Der wollte wahrscheinlich seinen Verbindungsoffizier schützen. Nicht? Der drückte mich also an die Wand, so mit seinem dicken Bauch, ne? Und sagte, Richter, guckte mich so an, wollte mir Angst machen mit seinem stechenden Blick. Ne? Überlegen Sie sich, was Sie hier sagen, Sie... Das ist er wieder rausgegangen. Aber denen, dass der in meiner Zelle war, die haben ja alle stramm gestanden. Da war ich für die Schließer wie Sigwart, ja. Die haben mir jeden Wunsch von Augen abgelesen, ja. Und kam dann die Flugblätter. Die hatten vor mir mich nachzuverurteilen. Das ist ja logisch, der Staatsverleumdung hoch 3. Und die kam dann zur Vernehmung. Ich sage, naja, inzwischen wusste ich, also meine Schwester gegen ihren Willen die DDR entlassen haben. Das war dann so ein locker Typ, so Wein noch mit Talker, die mich dann vernommen haben.
Ja, ja.
Einmal aber nur. Und einmal in der ganzen Zeit hat er mich nur. Und da habe ich gesagt, na hören Sie mal, wenn Sie mich kaputt machen wollen, aber diese Methoden, das, was ich dir jetzt eben erzählt habe, was ja durch die Stasi-Akten inzwischen alles belegt ist, das habe ich ja damals in etwa nur vermutet, dass die. Und das konnten die auch nicht abschalten. Der Schmidt-Bock, der wollte mich ja dazu, der wollte seinen Führungsoffizier, seinen Verbindungsoffizier schützen, den Lecky Teng, die wahrscheinlich befreundet waren. So, und ich habe geglaubt, dass ich also mit dieser Aktion Flugblätter Hungerstreik innerhalb des Unterdrückungsapparates, dass es auch in den Reihen der Stasi Leute gibt, die so Menschen in Sozialismus wollen, die sich von den Stalinisten abgrenzen wollen. Also eine Doppelfunktion. Ich lasse mir nicht alles gefallen. Ich versuche der Welt zu zeigen, was das für Verbrecher sind und ich befördere, sagt man, die Menschen, die in Sozialismus wollen. Das habe ich ja mit der Aktion beabsichtigt. Und so habe ich es dann gesagt, warum habt ihr meine Schwester? Entlasst meine Schwester in den Westen, ich werde für euch arbeiten. Ihr kennt meine Einstellung, ich bin kein Linker, ich werde mich in rechte Kreise einschleichen. Oh, das ist ja eine tolle Idee. Ich dachte, ja, machen wir gleich. Setz dich hin. Und dann fragt er mich, während er die Verpflichtungserklärung, die ich hätte unterschreiben soll, wisst ihr was? Sagen Sie mal, Richter, wir wollen ja den Jungnickel, das war ein Mitgefangener in Bundesburg, mit dem ich sehr viel Kontakt hatte. Wir wollen ihn ja jetzt entlassen. Er hat ja nun, sein Erziehungsprozess ist abgeschlossen und freut mich aber. Naja, den sehen Sie sowieso nicht wieder, sagte er, wa? Jedenfalls hier im Knast. Was hat er denn vor, wenn der drüben ist? Die haben immer vermutet, dass ich meine Schwester nochmal, weißt du, so rausholen will, ne? Bloß, ich sage, na, wissen Sie, was Sie alles wissen wollen, das ist ja, viel Guckchen, ne? Ah, er sagt, da lassen wir mit. Das heißt, verpflichtest du dich denen, du wolltest natürlich keinen Beweis haben, ne? Und dann saß ich 6 Wochen und im Nachhinein habe ich erfahren durch die Stasi-Akten, dass sie natürlich vorhatten, mich nachzuverurteilen, anzuklagen. Aber sagten sich dann, Mensch, und die ständige Vertretung, die versuchte immer, mit den Richter und aus technischen Gründen kein Besuch möglich. Ja, das war nicht mehr so einfach. Und jetzt kam der Druck und da wollten die natürlich, also im Nachhinein, wir werden ihn nicht nachverurteilen, da wird seine Person auch viel wertet. Aber in Rummelsburg wenn wir mit dem nicht fertig, dann bringt man aber zu 2. Also wir wollen ihn nicht mehr haben. Und im Nachhinein, das ist das Lustige, habe ich dann Jahre später gelesen, musste dieser Lecky Teng, hat dann Selbstkritik geübt. Nicht?
Aber, bloß weil der nicht mehr davonläuft.
Weil er aber nicht weil er die Methoden angewendet hat, sondern weil er sie blöde angestellt hat. Da musste er. Weil er sie blöde angestellt hat. Weil es doch so offensichtlich war, diese Zersetzungsmaßnahme, der Liquidierungsversuch. Ne? Naja, und das brachte dann nach 6 Wochen bin ich dann nach Bautzen 2 gekommen. Ne? War eine schöne Zeit, die 6 Wochen da. Nicht? Wir haben ja da jeden Wunsch von Augen abgelesen. Ich war zwar die Zellen, also links und rechts neben mir waren Mörder, das weiß ich vom Klopfen. Kann mir auch das nicht nehmen lassen, mich mit den Weibern zu unterhalten. Die waren im 2.3. oben, die Toilette leer gepumpt. Also nee, noch höher, also fast ganz oben. Ne?
Im 5.
5. Da hast du Freigang auf dem Dach. Nicht? Da habe ich auch mal mit anderen mich unterhalten. Da habe ich mich nicht nehmen lassen, dass ich mich da hier... Und die haben sich auch nicht mehr getraut dagegen. Und naja, dann kam ich nach Bautzen 2. Da war ich ja dann die längste Zeit, 3 Jahre. Also ich war mein Gastaufenthalt in Rummelsburg waren 18 Monate etwa, ja. Und ich habe da keinen guten Eindruck hinterlassen. Also.
Könnte man zusammenfassend sagen.
Könnte man sagen. Was? Das war mein, ja.